Schweigen. Ich muss dieses Schweigen brechen. Das ist meine Aufgabe. Ich muss reden, muss also eine Vorlesung oder einen Vortrag halten. Ich bin ein Redner, dazu stehe ich hier, bin ein Rhetor, wenn Sie wollen, muss irgendwie anfangen. Und Sie haben jetzt die nächste Stunde auch weiter zu schweigen. Wenn Sie es nicht tun, ist es eine Protestmaßnahme. Ich beginne also, sehr geehrte Damen und Herren, und frage mich gleich mit dieser Anrede, ob das ein richtiger Beginn war, denn ich könnte auch sagen, hochverehrtes Publikum, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, das wäre gut traditionell, klingt aber verstaubt und konservativ. Ich kann auch sagen, liebe Studierende, dann nähere ich mich Ihnen schon an. Ich bin also in einem Dilemma, wie beginne ich eigentlich so eine Vorlesung? Und wenn man nicht weiß, was man tun soll, dann greift man zu irgendwelchen Vorbildern. Ich habe gegriffen zu Friedrich Schiller, das ist gut germanistisch natürlich, und habe seine akademische Antrittsvorlesung aus dem berüchtigt-berühmten Jahr 1789 gewählt. Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? Wie also hat Friedrich Schiller die Situation, in der ich jetzt Ihnen gegenüber bin, gemeistert? Ich zitiere: Erfreuend und ehrenvoll ist mir der Auftrag, meine hochverehrten Herren, Damen waren damals nicht im Hörsaal, an Ihrer Seite künftig ein Feld zu durchwandern, das dem denkenden Betrachter so vieler Gegenstände des Unterrichts, dem tätigen Weltmann zum herrlichen Muster zur Nachahmung, dem Philosophen so wichtige Aufschlüsse und jedem ohne Unterschied so reiche Quellen reinstes Vergnügen eröffnet, das große weite Feld der allgemeinen Geschichte. Sollte ich anders beginnen? Sollte ich vielleicht beginnen, wie Sigmund Freud seine Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse aus dem Jahre 1916? Er hat begonnen, meine Damen und Herren, ganz einfach und fortgesetzt, ich weiß nicht, wie viel die Einzelnen von Ihnen aus Ihrer Lektüre oder vom Hörensagen über die Psychoanalyse wissen, ich bin aber durch den Wortlaut meiner Ankündigung etc. etc. verpflichtet, zu Ihnen zu reden. Das bin ich auch. Es ist nicht leicht, eine Rede zu beginnen, aber ich habe es irgendwie dadurch geschafft, denke ich, dass ich sie gar nicht wirklich begonnen habe, sondern eingestiegen bin. Ich verzichte also auf die Anrede und sage guten Abend und danke fürs Kommen. Mein Problem, in dem ich mittendrin eigentlich schon bin, ist das Problem des Anfanges eines Vortrags, einer Rede. Und der Rhetor sagt dazu, ich bin mittendrin im Problem des Exordiums, des Beginns. Ich muss den richtigen Anfang finden, inveniere, und damit bin ich bei der Inventio und schon mittendrin in der Theorie der Rhetorik, denn die klassische Rhetorik definiert 5 Phasen der Bearbeitung und Schaffung einer Rede, wie ich sie jetzt zu Ihnen halten muss. Und diese 5 Teile sind, und jetzt sage ich etwas sehr Böses und Aggressives, ich hätte das jetzt hier herlegen können, auf den Overhead-Projektor, hätte hier das in den Computer tun können, an die Wand werfen, ich tue es nicht. Ich bin konservativ, altmodisch und diktiere. Und Sie werden mir das durchaus vorhalten können. Ich sage also, die 5 Parts des Rhetorizes, die 5 Teile einer Rede sind da Inventio, ich muss etwas finden, die Auffindung dessen, was ich behandeln möchte, die Dispositio, die Stoffgliederung, die Elocutio, die Darstellung, das Wort, die Memoria, ich muss meine Rede memorieren oder was auch immer, und die Pronunciatio, den Vortrag selbst. Das Exordium war mein Gegenstand. Inventio, die Findung des richtigen Anfangs. Ich lese im berühmt-berüchtigten Handbuch der literarischen Rhetorik von Heinrich Lausberg, ich zitiere: Das Exordium ist der Anfang der Rede. Ziel des Exordiums ist es, die Sympathie des Richters oder im weiteren Sinn des Publikums, und das sind Sie, für den Redegegenstand zu gewinnen. Man muss also im Exordium, man kann auch Proemium sagen, den Richter, Judicem, aufmerksam, aufnahmewillig und wohlwollend machen. Die lateinischen Ausdrücke werfe ich Ihnen an den Kopf. Attentum, docilem und benevolum, parare. Ich muss sie zubereiten, sozusagen parare. Aufmerksam, gelehrig und wohlwollend. Meine Frage wäre also, wie erwecke ich als Redner, der hier im Audimax oben stehen muss, Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Gelehrigkeit und Ihr Wohlwollen? Lausberg, das berühmte Buch, fasst das zusammen. Ich tue es auch. Zunächst geht es um Ihre Aufmerksamkeit. Sind Sie aufmerksam? Ich möchte Sie, das richtende Publikum, über meine Rede richtende Publikum, aufmerksam machen, attentum parare, zwischen Ihnen und dem Gegenstand meiner Ausführungen, wie es heißt, vermitteln. So wie es auch Sigmund Freud im Jahre 1917 bei seiner Vorlesung, die, glaube ich, nicht im Auditorium Maximum war, da müsste ich unseren Universitätsarchivar Hofrat Mühlberger fragen, war wahrscheinlich nicht hier, aber wie es Freud gemacht hat 1917, ich zitiere Freud: Es war mir nicht möglich, in der Darstellung die kühle Ruhe einer wissenschaftlichen Abhandlung zu wahren, vielmehr musste sich der Redner zur Aufgabe machen, die Aufmerksamkeit der Zuhörer während eines fast zweieinhalbstündigen Vortrags, das blüht Ihnen nicht, das unterscheidet uns von der Freud-Vorlesung, nicht erlahmen zu lassen. Sie, das Publikum, erweisen sich, so sagt die Rhetorik, möglicherweise wegen eines lateinisch Tediums, deutsch Ekels oder eines Verdrusses als nicht aufnahmefähig, als nicht ansprechbar, sagt Lausberg. Und dieses Tedium, dieser Verdruss, den Sie meinen Ausführungen von vornherein vielleicht entgegenbringen, dieser Verdruss kann seine Ursache, ich zitiere Lausberg, im Bagatellcharakter des Gegenstandes haben. Warum soll man denn schon über eine Vorlesung halten? Kann aber auch in der gegenstandsabgewandten seelischen Einstellung des Publikums haben. Ich weiß also nicht, ob das bei Ihnen zutrifft. Diese, so Lausberg, gegenstandsabgewandte seelische Einstellung des Publikums kann wieder drei Ursachen haben. Lausberg ist ein perfekter Systematiker, nämlich die Ermüdung. Ich müsste Sie jetzt fragen, ob Sie ermüdet sind. Aber auch den Hochmut, dass sie zu arrogant sind, zu sagen, das ist doch alles uninteressant. Oder aber als drittes, die Verwöhnung. Sie sind durch so brillante Vorlesungen hier in der Uni so verwöhnt, dass sie mir nicht mehr zuhören wollen. Das muss ich bekämpfen. Das ist meine Aufgabe als Redner. Und das ist ein Faktum, das auch Schiller kennt. Und ich bringe immer, wie Sie sehen, wieder Schiller und Freud, die beiden Vorlesungen, als Beispiel ein. Das ist jener Moment, wo Sie zur Erholung abschalten können, denn ich werde bei der Prüfung, nehme ich an, wird sicher keine Schiller- oder Freud-Vorlesung jetzt geprüft werden. Da lehnen Sie sich zurück und hören sich ein Beispiel an. Dusini schüttelt den Kopf, wir werden sehen. Ich zitiere Schillers Antrittsvorlesung 1789. Anders ist der Studierplan, den sich der Brotgelehrte, anders derjenige, den sich der philosophische Kopf verzeichnet. Jener, nämlich der Brotgelehrte, dem es bei seinem Fleiß einzig und allein darum zu tun ist, die Bedingungen zu erfüllen, unter denen er zu einem Amte fähig und der Vorteile desselben teilhaftig werden kann, der nur darum die Kräfte seines Geistes in Bewegung setzt, um dadurch seinen sinnlichen Zustand zu verbessern und eine kleinliche Ruhmsucht zu befriedigen, ein solcher, und das ist ein Brotgelehrter, ein solcher wird beim Eintritt in seine akademische Laufbahn keine wichtigere Angelegenheit haben, als die Wissenschaften, die er Brotstudie nennt, von allen übrigen, die den Geist nur als Geist vergnügen, auf das Sorgfältigste abzusondern. Das ist kein ganz leichter Text, wie Sie zugeben. Seine größte Angelegenheit ist jetzt, die zusammengehäuften Gedächtnisschätze zur Schau zu tragen und ja zu verhüten, dass sie in ihrem Werte nicht sinken. Und Schiller setzt seine heftige Attacke gegen die Brotgelehrten fort, die er mit Erbitterung, mit Heimtücke und Verzweiflung in den Kampf ziehen sieht. Und er sagt: Darum kein unversöhnlicherer Feind, kein neidischerer Amtsgehülfe, kein bereitwilligerer Ketzermacher als der Brotgelehrte. Und der Kontrapunkt dazu heißt natürlich, wie anders verhält sich der philosophische Kopf. Wer würde sich da, und Sie werden mir zustimmen, nicht zu den philosophischen Köpfen gezählt haben, 1789? Und Freud begegnet dem Hochmut, dem Desinteresse, der Übersättigung seines potenziellen oder wirklichen Publikums mit folgenden Ausführungen. 1916, Freud, ich zitiere: Sollte sich gar unter Ihnen jemand finden, der sich nicht durch eine flüchtige Bekanntschaft mit der Psychoanalyse befriedigt fühlte, sondern in eine dauernde Beziehung mit dir treten möchte, so werde ich ihm nicht nur abraten, sondern ihn direkt davor warnen. Wie die Dinge derzeit stehen, würde er sich durch eine solche Berufswahl, nämlich Psychoanalyse, jede Möglichkeit eines Erfolges an einer Universität zerstören. Und wenn er als ausübender Arzt ins Leben geht, wird er sich in einer Gesellschaft finden, welche seine Bestrebungen nicht versteht, ihn misstrauisch und feindselig betrachtet und allen bösen, in ihr lauernden Geister gegen ihn loslässt. Und ich kürze etwas ab, sollten einige von ihnen dieser Art sein, Anrede an das Publikum, und mit Hinwegsetzung über meine Abmahnung das nächste Mal hier wieder erscheinen, so werden sie mir willkommen sein. Sie sehen also die Technik, wie man die Aufmerksamkeit, wie Freud die Aufmerksamkeit des Publikums erreichen möchte. Nach Lausberg, ich fasse zusammen, gibt es drei Mittel, die Aufmerksamkeit zu erregen. Das erste ist, ich bitte Sie drum. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind Sie bitte aufmerksam jetzt, in der nächsten Stunde, ungefähr, knappen Stunde. Zweite Möglichkeit, ich verspreche Ihnen ohnehin kurz zu sein. Brevitas. Dritte Möglichkeit, ich zitiere wörtlich, klug ist es, die Gegenstandsvertretbarkeit mit der Publikumsansprechbarkeit dadurch zu verbinden, dass der Gegenstand als wichtig für die Interessen des Publikums dargestellt wird. Das tue ich hiermit. Es gibt für Sie nichts Wichtigeres, liebe Kolleginnen, als eine Vorlesung über die Vorlesung zu hören. Das ist es, ja. Und das ist der Punkt des tua res agitur. Deine Sache, ihre, wird verhandelt. Und ich unterstreiche das wieder mit einem Beispiel aus Schillers Rede. Es ist keiner unter Ihnen allen, dem die Geschichte nicht etwas Wichtiges zu sagen hätte. Alle noch so verschiedenen Bahnen ihrer zukünftigen Bestimmung, sagt Schiller, verknüpfen sich irgendwo mit derselben, nämlich mit der Geschichte. Aber eine Bestimmung teilen sie alle auf gleiche Weise miteinander. Diejenige, welche sie auf die Welt mitbrachten, sich als Menschen auszubilden, und zu dem Menschen eben redet die Geschichte. Das ist tua res agitur in Reinkultur. Es wird Ihre Sache verhandelt, liebes Publikum. Es muss also dem Publikum irgendwie vermittelt werden, dass der behandelte Gegenstand von Interesse ist, alle angeht. Und da können natürlich jetzt auch affektische Mittel in der Rhetorik eingesetzt werden. Es kann gesteigert werden. Es kann zum Einsatz von Tropen, Metaphern, Synökdochen und alles, was dazugehört, kommen. Ich mache eine Probe nach den Vorschriften der Rhetorik. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, ich darf Sie um Ihre Aufmerksamkeit für meine, ich verspreche es, kurzen Ausführungen zum Thema Rhetorik der Vorlesung bitten. Ein Thema, das für die Studierenden von entscheidendem Interesse ist. Ich erfülle die Vorschriften. Geht es noch nicht zuletzt darum, und jetzt versuche ich noch einige Tropen hineinzubringen, geht es nicht zuletzt darum, eine Schneise des Wissens in das Dickicht ihrer Unwissenheit zu schlagen und damit Frau Prudentia den Weg in ihre Herzen finden möge. Das war jetzt schwerer Stil, ich komme darauf zurück. Wenn es mir dazu jetzt noch gelänge, ihre Voluptas, ihre Begierde zu diesem Gegenstand zu erzeugen, dann hätte ich schon gewonnen und könnte das noch unterstreichen, Vorschrift der Rhetorik, indem ich die Lieblichkeit eines Ortes einbaute, zum Beispiel die Lieblichkeit dieses Auditorium Maximum, oder indem ich einen Witz einbauen würde, fällt mir nur leider keiner ein. Aufmerksam wollte ich sie machen. Und habe versucht, mich an den Vorschriften zu orientieren. Jetzt ging es darum, sie gelehrig, aufnahmebereit zu machen. Ich kürze das jetzt ab, sonst wird es zu lang und gehe gleich zum dritten Punkt. Ich habe die Aufgabe, und das ist alles noch Inventio des Exordiums, die Findung des richtigen Anfangs. Jetzt geht es um Ihre Benevolenz. Sie müssen mir ungeheuer gewogen sein. Darum geht's. Und was kann ich denn da machen? Erstens müsste ich, wenn ich Lausberg folge, Ihnen darlegen, dass ich ein gelehrter, weiser, alter Professor bin, der aus edlen Motiven nichts anderes zu tun hat, als Sie zu belehren, wobei ich natürlich Acht geben muss, nicht arrogant zu wirken. Das zweite, um Sie benevolent zu machen, wohlwollend zu machen, ist natürlich Ihre Urteilsfähigkeit zu loben. Das darf aber wieder nicht ins Schmeicheln ausarten, sagt der Rhetoriker. Und Schiller, wieder ein Beispiel, macht das so. Der Anblick so vieler vortrefflicher Männer, die eine edle Wissbegierde um mich herum versammelt hat und in deren Mitte schon manches wirksame Genie für das kommende Zeitalter aufblüht, ich hoffe, das trifft auch heute zu, macht mir meine Pflicht, jetzt kommt der Lehrer, meine Pflicht zum Vergnügen, lässt mich aber auch die Strenge und die Wichtigkeit derselben in ihrem ganzen Umfange empfinden. Je größer das Geschenk ist, das ich Ihnen zu übergeben habe, desto mehr muss ich Sorge tragen, dass sich der Wert derselben unter meiner Hand nicht verringere. Je lebendiger und reiner Ihr Geist in dieser glücklichsten Epoche seines Wirkens empfängt und je rascher sich Ihre jugendlichen Gefühle entflammen, desto mehr Aufforderung für mich zu verhüten, dass sich dieser Enthusiasmus, den die Wahrheit allein das Recht hat zu erwecken, an Betrug und Täuschung nicht unwürdig verschwende. Da stellt also Schiller seine des Professors für Geschichte edle Motive die Bedeutung des Themas heraus und zugleich lobt er natürlich das Publikum. Erzeugung von Benevolenz, würde ich sagen. Und Freud, und jetzt höre ich dann mit den Beispielen bald auf, dass es nicht ermüdend wirkt, auch eine Gefahr. Freud geht etwas raffinierter vor, indem er sein Publikum gerade nicht lobt. Oder zumindest nicht weiß, ob er es loben soll. Er sagt, ich weiß nicht, wie viel die Einzelnen von Ihnen aus ihrer Lektüre von der Psychoanalyse wissen. Und dann folgt die eigene Verpflichtung Freuds, des Redners, die Verpflichtung zu lehren, die sich ungesagt aus seiner eigenen Kompetenz speist. Und schließlich wird die Unwissenheit des Publikums als ein Als-Ob dargestellt, das klingt dann so. Ich bin also durch den Wortlaut meiner Ankündigung, elementare Einführung in die Psychoanalyse, verpflichtet, sie so zu behandeln, als wüssten sie nichts, als ob, natürlich wissen sie nicht, als wüssten sie nichts und bedürften einer ersten Unterweisung. Das Publikum weiß natürlich, die Benevolenz ist hoffentlich hergestellt. Ich atme durch. Sie sehen aus all dem, es ist kompliziert, eine Vorlesung, einen Vortrag, eine Rede zu beginnen. Und ich habe versucht, die rhetorischen Mittel einigermaßen einzuhalten. Ich sage Ihnen offen, mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden. Wenn ich je eine rhetorische Reputation hatte, so fürchte ich sie jetzt verspielt zu haben. Ich sollte aufhören, meinen Hut nehmen, den ich nicht trage, und sagen, Dusini und Miklaucz, ich bin eurer Aufgabe nicht gewachsen. Und Sie erkennen sofort, dass ich in etwas trivialer Weise jetzt wieder einen rhetorischen Trick einbauen wollte, die Captatio Benevolentiae, die Sie alle kennen. Bescheidenheit, falsche Bescheidenheit, ein Topos, ein Gemeinplatz, wie ihn auch natürlich Freud verwendet hat. Ich zitiere, seien Sie nicht böse, wenn ich Sie zunächst ähnlich behandle wie diese neurotisch Kranken. Das tue ich nicht, das war jetzt Freud. Ich rate Ihnen eigentlich ab, mich ein zweites Mal anzuhören. Ich werde Ihnen in dieser Absicht vorführen, welche Unvollkommenheiten notwendigerweise dem Unterricht in der Psychoanalyse anhaften und welche Schwierigkeiten der Erwerbung eines eigenen Urteils entgegenstehen. Zitat Ende. Ich sollte, sagte ich eben, aufhören. Apropos aufhören, irgendwann in einer absehbaren Zeit, in Ihrem Interesse, werde ich tatsächlich aufhören. Und dann wird sich mir die Frage stellen, wie hört man eigentlich eine Rede auf? Ich lasse das jetzt einmal beiseite und bin endlich bei meinem Hauptteil, den ich nenne die Vorlesung als Rede, Fragezeichen. Meine eigene Rede ist natürlich, wie Sie es gehört, dreiteilig. Das war jetzt der Anfang. Viel zu lang. Der Hauptteil wird im Verhältnis dazu nicht, wird er etwas kürzer sein. Nun, der Anfang hat, Sie haben das gemerkt, die Aufgabe, ich zitiere wieder Lausberg, den Publikumskontakt herzustellen. Das Ende, das ich noch nicht habe, muss die Wirkung der Rede irgendwie zusammenfassen. Der Mittelteil, bei dem ich jetzt bin, hat die Aufgabe, Sie zu unterrichten und etwas zu beweisen. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich nicht recht weiß, worüber ich Sie unterrichten soll, denn die Vorlesung ist ein Gegenstand, über den zu unterrichten nicht ganz leicht ist. Nun, ich versuche mit einem ersten Kapitel, das ich überschreibe, ich versuche es mit einer ersten Frage, Vorlesung als Rede. Ist eine Vorlesung eine Rede? Die Antwort ist an sich sehr einfach. Ja, denn da redet einer. Insofern ist das eine Rede. Und die anderen hören zu, sie Armen. Aber so einfach ist natürlich die Sache nicht, wie evident ist. Wenn ich Ihnen jetzt ein Gedicht vortrage, rede ich auch, halte aber keine Rede, denke ich. Oder wenn ich Ihnen ein Kochbuch vorlese, wohl auch nicht, obwohl ich rede. Es ist auch, andererseits bleibt eine Rede, Cicero-Rede oder Marc Anton im Julius Caesar, Mitbürger, Freunde, Römer und so weiter, die bleiben eine Rede, auch wenn ich sie im Bett zu Hause lese und nicht rede dabei. Also nur reden macht noch keine Rede. Wir müssen uns also fragen, was eine Rede überhaupt sei. Und was macht man da? Man klickt ein Wörterbuch an. Ich habe das digitale Wörterbuch der Sprache des 20. Jahrhunderts angeklickt und finde dort unter Rede natürlich einen ausführlichen Artikel, weil es Rede alles sein kann. Ich vereinfache etwas. Es ist die mündliche Darlegung von Gedanken und sinnvollen Äußerungen. Rede kann für Gerücht und Gerede stehen. Sprachwissenschaftlich steht Rede, wie Sie natürlich wissen, im Gegensatz terminologisch zu Sprache im Sinne von Französisch Parole entlang, also Sprache und Rede. Rede ist die verwirklichte Sprache, das kennen Sie. Und dann gibt es auch noch die wissenschaftliche Begrifflichkeit von Rede, wo man von gebundener Rede oder ähnlichen Dingen spricht, wo Rede eigentlich auch für Sprache steht. Und ich empfehle Ihnen, das empfehle ich ständig, ist eines der spannendsten Bücher ist gut, Reihe, Grimms deutsches Wörterbuch, ist eine wirklich abendfüllende Lektüre und darüber hinaus. Und schauen Sie sich einmal den Artikel über Rede an und da werden Sie unter anderem finden, wofür Rede stehen kann, schon in althochdeutscher Zeit, für Ratio, Oratio, Sermo, Fama, Vox, Sententia, Questio, Sensus, es kann stehen für Erzählung, Darlegung, Lehrform, sogar Aussprüche Gottes und Christi, Auseinandersetzung, Äußerung etc. etc. Sie sehen schon, auf diese Weise kommen wir nicht weiter und mein erster Abschnitt, die Vorlesung als Rede, ist hiermit schon zu Ende und ich komme zum zweiten, den ich dann nenne, die Vorlesung als Oratio. Ich möchte mich jetzt also beschränken auf die Frage, wie weit soll, kann, muss, darf eine Vorlesung, und Sie alle haben schon x Vorlesungen gehört, eine Oratio in jenem rhetorischen Sinn sein, mit dem ich begonnen habe. Handbuch der Rhetorik, Cicero und was da alles dazugehört. Große Redekunst. Das ist keine ganz einfache Frage, wie ich Ihnen zu zeigen versuche. Die Rhetorik, die Redekunst wird in der Regel bezeichnet als die Ars Benedicendi. Muss ich es übersetzen? Ja, also die Kunst des Gutredens. Zum Unterschied von der Grammatik, die die Ars Recte Dicendi, die Kunst des richtigen Redens ist. Sie wissen wahrscheinlich auch, dass das zwei Fächer des sogenannten Quadriviums sind, also des ersten Teils der sieben freien Künste, das nur nebenbei. Nun, dass die Rhetorik, die Redekunst eine Ars Benedicendi ist, ist einfach, die Kunst gut zu reden. Aber das Problem liegt in dem Bene. Was heißt gut? Ich schaue sofort im Lausberg wieder nach, Handbuch der literarischen Rhetorik, und sehe, dass sich das Bene, und da war ich erstaunt, nicht nur auf die Rede, auf die Oratio selbst beziehen kann, sondern auf den Redner ebenfalls. Es wird behauptet in den rhetorischen Kursen und Unterlagen, dass eine gute Rede auch eines Vir-Bonus, es ist natürlich keine Mulier bona, wie es an sich sinnvoll wäre, ein guter Mann sein muss, und zwar im ethischen Sinn. Das hat schon Cato gefordert. Nun, ich möchte aus verständlichen Gründen diese Frage ausklammern, ob ich ein Vir-Bonus bin. Das möchte ich mit Ihnen ehrlich gesagt nicht diskutieren und beschränke mich daher trotzdem auf das Opus selbst, auf die Rede und wann ist eine Rede gut. Auch darauf ist die Frage nicht leicht zu antworten. Sie werden vielleicht sagen, eine Rede ist gut, wann sie gut ist, aber das wäre tautologisch. Nein, per Definition ist eine Rede dann gut, wenn sie entweder sprachlich gut ist, sprachlich darstellerische Qualitäten erfüllt oder b, wenn sie einen Zweck erfüllt. Ich sage einige Sätze zunächst zur Darstellung, zur Form der Rede, zur Form einer guten Rede. Wir sind nämlich damit, nachdem wir schon die Inventio erwähnt haben, Dispositio habe ich übergangen, dass eine Rede gegliedert sein muss, liegt auf der Hand, sind wir jetzt bei der Elocutio der rhetorischen Theorie, bei der Form der Sprache. Nun, Das ist eine, zwar ist relativ einfach, aber doch ein bisschen zu differenzieren. Wann ist eine Rede sprachlich gut? Und da ziehe ich mich jetzt auf etwas formale Aspekte zurück, wenn sie die richtige Stilebene anwendet. Und Sie wissen vielleicht und haben das schon gehört, dass die Rhetorik in der Regel drei Stilebenen unterscheidet, die man nennt Stilus humilis, das ist das Einfache, humilis, niedrig. Stilus mediocris, das ist in der Mitte, wie einsichtig ist. Und dann gibt es den Stilus gravis, das ist das pathetisch Schwere. Und aus diesen drei Stilebenen, die es schon seit der Antike gibt, hat man dann, das erwähne ich nur nebenbei, im Mittelalter eine ausführliche Theorie entwickelt, die man Rota Vergilii nennt, das Rad des Vergils. Aber das lasse ich jetzt weg, Sie können es im Internet eingeben, Rota Vergilii, und finden dann das Ganze dargestellt. Es gibt drei Stilebenen, ja, niedrig, mittel, hoch. Im Mittelalter hat man aus diesen drei Stilebenen zwei gemacht, nämlich den Ornatus Facilis, das ist das Leichte, und den Ornatus Difficilis, das ist das Bombastische. Das eine ist klassisch klar, das andere bombastisch. Ich gehe darauf nicht näher ein, weil es, glaube ich, evident ist. Wie soll nun eine Vorlesung als Rede ausschauen? Sie werden sagen, wir werden bald übereinstimmen, Ornatus Facilis, Stilus Humilis, möglichst einfach, denn Ziel einer Vorlesung soll Wissen vermitteln und keine bombastische Rede sein. Eventuell wäre auch noch der mittlere Stil möglich. Der mittlere Stil, dessen Aufgabe ist, es ist zu erfreuen. Meine Frage wäre, warum soll eine Vorlesung, wenn möglich, nicht auch Freude bereiten? Ist aber selten, gebe ich zu. Eine Rede soll nicht pathetisch, nicht Stilus gravis sein. Dem werden wir zustimmen. Sie würden sich sehr wundern, wenn ich im schweren Stil plötzlich meinen Assistenten bitten würde, oder sagen würde, Dr. X, diese Blume junger Gelehrsamkeit, möge die Unterlagen, die das Unterfutter der Weisheit sind, an Sie, die Sie vom Wissensquell zu trinken begehren, verteilen. Das wäre eine etwas bombastische Umschreibung einer Bitte, Handouts zu verteilen. Ja? Und Sie werden zugeben, dass das nicht adäquat ist. Aber so ganz ohne den schweren Schmuck, und ich nehme an, Sie wissen, was Tropen sind, also schwerer Schmuck, ganz ohne geht's nicht. Aber ich gebe Ihnen noch ein Negativbeispiel. Es gibt einen sehr berühmten Text aus dem 5. Jahrhundert, Boetius, De Consolatione Philosophiae, wo der Philosoph Boetius, ein berühmter Text, den Sie auch als Reklambüchel kaufen können, Boetius vor seiner zu erwartenden Hinrichtung durch Theoderich den Großen, ein Gespräch über die Philosophie mit Frau Philosophie, der personifizierten Philosophie, führt. Ich denke aber, Sie wären erstaunt, wenn ich jetzt diese Rede als Dialog mit Frau Lektio oder Frau Vorlesung führen würde. Ja? Also das wäre ein etwas extravaganter Vorgang. Aber wie ich sagte, ganz ohne schweren Schmuck geht es ja dann doch nicht. Oder doch? Ich erinnere mich an eine Vorlesung, muss ja gewesen sein, 63 oder 62, des berühmten Österreich-Historikers Hugo Hantzsch, eine mächtige Persönlichkeit, oben im nicht mehr existierenden Hörsaal 38, die Morgenröte der französischen Revolution dämmerte herauf, hat Hantzsch in den Saal gedonnert. Wir fanden es eigentlich recht eindrucksvoll, das war schon auch was, war Pathos pur. Und wenn ich sage, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben natürlich seit der vorigen Woche den Stoff, den Sie gehört haben, intensiv durchgearbeitet, sich hineingekniet. Auch dann habe ich eine Figur des schweren Schmucks verwendet, nämlich die Ironie. Also ganz geht's nicht. Und wie? Und als Beispiel noch einmal etwas Schillerisches. Noch einmal aus der Andritz-Vorlesung, das Pathos einer Vorlesung. Es ist nicht mehr unser Pathos, das Schillersche vielleicht, aber naja, unser menschliches Jahrhundert herbeizuführen, haben sich, ohne es zu wissen oder zu erzielen, alle vorhergehenden Zeitalter angestrengt. Unser sind alle Schätze, welche Fleiß und Genie, Vernunft und Erfahrung im langen Alter der Welt endlich heimgebracht haben. Aus der Geschichte erst werden sie lernen, einen Wert auf die Güter zu legen, denen Gewohnheit und unangefochtener Besitz so gern unsere Dankbarkeit rauben. kostbare, teure Güter, an denen das Blut der Besten und Edelsten klebt, die durch die schwere Arbeit so vieler Generationen haben errungen werden müssen. Und welcher unter ihnen, bei dem sich ein heller Geist mit einem empfindsamen Herzen gattet, könnte dieser hohen Verpflichtung eingedenk sein, ohne dass sich ein stiller Wunsch in ihm regte, an das kommende Geschlecht die Schuld zu entrichten, die er dem Vergangenen nicht mehr abtragen kann? Ein edles Verlangen muss in uns entglühen zu dem reichen Vermächtnis von Wahrheit und Sittlichkeit und Freiheit, das wir von der Vorwelt überkamen und reich vermehrt an die Folgewelt wieder abgeben müssen, auch aus unseren Mitteln einen Beitrag zu legen, und an dieser unvergänglichen Kette, die durch alle Menschengeschlechter sich windet, unser fliehendes Dasein zu befestigen. Wie verschieden auch die Bestimmung sei, die in der bürgerlichen Gesellschaft sie erwartet, etwas dazusteuern können sie alle. Jedem Verdienst ist eine Bahn zur Unsterblichkeit aufgetan. Zu der wahren Unsterblichkeit meine ich, wo die Tat lebt und weitereilt, wenn auch der Name ihres Urhebers hinter ihr zurückbleiben sollte. Das ist Schiller und das ist natürlich schon eher, würde ich meinen, Stilus Gravis oder Grande. Ich lasse die Stilfrage nun beiseite und wende mich dem zweiten Argument zu oder der zweiten Frage, warum eine Rede gut sein muss, bene dicendi, sie ist dann gut, wenn sie einen Zweck erfüllt. Was ist aber der Zweck einer Rede? Der Vorlesung und jeder Rede. Der Zweck einer Rede wird immer ganz klar definiert. Es ist Persuasio, Überzeugung, persuadere, persuasion, was auch immer. Und dieses Wort Persuasio, für die Gräzisten und denen sage ich auch noch Petein, heißt es auf Griechisch, aber das ist jetzt egal. Also die Überzeugung, die ist nun ein schwieriges Geschäft. Denn schon die deutsche Sprache, und das zeigt sich in der Tradition, hat ein Problem, Persuasio zu übersetzen. Es gibt schon naheliegend zwei Wörter dafür. Überreden und überzeugen. Und Sie werden mir zustimmen, dass jemanden überreden etwas anderes ist, als jemanden überzeugen. Was aber soll die Rede jetzt tun? Soll ich Sie mit meinen Ausführungen überreden? Wozu? Soll ich Sie überzeugen? Wovon? Das ist das Problem. Und ich zitiere Ihnen ein sehr schönes Buch über Rhetorik von Wolfram Grodek, eine Stelle, die das Problem sehr deutlich macht. Grodek sagt, man solle diesen Zwiespalt von Überreden und Überzeugen nicht durch das lateinische Persuadere, das diesen Gegensatz sozusagen verschwimmen macht, auflösen. Das verdeckt, meine ich, sagt Grodek, nur die genuine Zweideutigkeit jeder Rede. Die Zweideutigkeit, die die deutsche Sprache für den einen Begriff Persuasio hat, sei sozusagen definierend, rededefinierend. Und ich würde, sagt Grodek, vorschlagen, das Wort, und jetzt erstaunen Sie vielleicht, das Wort überreden als das Präzisere beizubehalten. Ich hätte auf Anhieb gedacht, Aufgabe einer guten Rede ist es zu überzeugen, nicht zu überreden. Hören wir uns die Argumentation an. Wenn man das Wort überreden buchstäblich und genau begreift, zeigt das Wort auch seine Eigenart und Schönheit. Das Präfix über in Verbindung mit reden erzeugt eine Dimension der Selbstbezüglichkeit, welche dem Wesen der Rhetorik zutiefst entspricht. Wer sich überreden lässt, und ich bitte Sie jetzt an sich zu denken und weniger an meine Ausführungen, wer sich überreden lässt, der wird vielleicht getäuscht, betrogen, verwirrt, und verführt. Er oder sie bleibt aber in seinem Geiste frei. Wer jedoch glaubt, er müsse von jeder Rede immer auch überzeugt werden, dem bleibt als Rezeptionshaltung nur der platonische Nickdiskurs. Ich bin überzeugt, so nach dem Motto. Er verfällt der Dumpfheit allen pädagogischen Einverständnisses und ist selber schuld, wenn er schließlich daran glauben muss. Zitat Ende. Ich lasse das einfach so stehen. Sie mögen übersetzen, Persuasio, die Aufgabe jeder Rede, mit überreden, überzeugen, wie immer Sie wollen. Ich frage aber nur wieder mal Lausberg, wie überredet man eigentlich? Und Lausberg gibt natürlich auch da mit der Antwort. Es gibt zwei Mittel der Überredung. Die intellektuelle, rationale und die affektische Realisierung der Persuasio. Intellektuell, ich überzeuge, überrede sie, Kraft meiner Argumente, oder affektisch, indem ich sie so mitreiße, wie es mir nur möglich ist. Auch das kürze ich ab und fasse zusammen, was die Rhetorik sozusagen für Probleme insgesamt macht und richte mich mir hier nach Hommel-Ziegler, nach dem Artikel Rhetorik in Pauli, im kleinen Pauli, Pauli Wissowa, das Handwerkerbuch des Altertums. Entschuldigung. Bei Hommel-Ziegler lese ich, das Überreden, die schöne Form der Rede und die auf Handwerkskunst gegründete Erfahrung sind drei Hauptkennzeichen der Rhetorik. Sie bestimmen die Vorzüge und Gefahren der Rhetorik. Erstens, die Kunst der Überredung ist von eminenter forensischer und politischer Bedeutung, gefährdet jedoch die Wahrheit. Zweitens, der sorgfältige Schmuck der Rede hat der gesamten antiken Literatur Anspruch und Rang verliehen, trägt aber die Gefahr in sich, die Form über den Inhalt zu stellen und in Wortgeklingel auszuarten. Drittens, das solide Handwerk und seine Einübung hat der antiken Rhetorik starke Wirkung auf die abendländische Kultur und ein Fortleben in unsere Zeit gesichert, droht jedoch je und je in Routine und Traditionalismus zu erstarren. Redekunst also, Rhetorik als erstarrtes Handwerk, als Wortgeklingel, als wahrheitsgefährdende Persuasio, als Überredung wie beim Staubsaugerverkäufer. Ist das, also frage ich jetzt, nicht der Moment, wo wir Rede und Vorlesung grundsätzlich voneinander trennen müssen? Geht es nicht in einer Vorlesung um Wahrheit und Information? Schmucklos, ungeschminkt, ungekünstelt. Und ich nehme mal an, wir werden alle sagen, natürlich, sicherlich. In einer Mathematikvorlesung wird sie der, die Vortragende über die Differentialrechnung und die Gleichung und was auch immer sachlich informieren. Ein Geologe wird sie sachlich informieren, ohne Pathos und Überzeugungsauftrag über die Tektonik der Alpen meinethalben. Und ein Physiker wird kaum jemanden überreden müssen, dass E gleich mc Quadrat ist, sondern da muss er es einfach beweisen nach Einstein. Aber was ist, so frage ich mich jetzt für unsere Bereiche, was ist, wenn ein Historiker, Historikerin, sie einfach über die Tatsache informiert, dass Caesar im Jahre 44 ermordet wurde? Könnte es da nicht schon sein, dass die Wahrheit zum Problem wird? Die Faktizität zum Problem wird, könnte es nicht sein, dass es gar kein Mord war. Ich würde annehmen, Brutus hätte es nicht als Mord bezeichnet, bestenfalls als Totschlag oder so irgendwas. Könnte es nicht sein, dass wir Zeitrechnungsprobleme haben? War es wirklich 44? Könnte es nicht sein, dass das? Die Sache wird problematisch. Und Sie haben Fußnote gleich bemerkt, dass ich jetzt eine rhetorische Figur verwendet habe. Dreimal könnte es sein. Ist natürlich anaphorisch und ein Parallelismus, aber das nur nebenbei. Sie haben es ohnehin gemerkt. Ja, auch wenn, so sagt Konrad Paul Liessmann, die Ergebnisse des forschenden Denkens den Gegenstand von Vorlesungen ausmachen sollten, ist in unserem im Geistes- und kulturwissenschaftlichen Bereich, so vermute ich, die Vorlesung nicht nur Belehrung und Information. Und das ist das Dilemma, denke ich, der Vorlesung in unserem Bereich und die Chance zugleich. Denn das, was gesagt wird hier von so einem Pult aus, von jedem Professor, jeder Professorin, jedem Lehrenden, ist immer sozusagen zwischen eingespannt in einer Art Täuschung, das könnte man eine sophistische Variante der Rede nennen, oder eben in der Hinführung zur Wahrheit. Das wäre eine platonische Variante der Rede. Dritter Punkt, Theorie der Lehrrede. Ich habe die These, eine Vorlesung ist tatsächlich Rede im rhetorischen Sinn und ich möchte diese These weiter verteidigen. Das bringt allerdings die Gefahr mit sich, dass Sie mich als Sophisten bezeichnen könnten. Und die Sophisten haben nun bekanntlich keinen besonderen Ruf, denn schon in Antike, Gorgias oder so, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwächere Sache zur Stärkeren zu machen. Es gibt eine sehr berühmte, erhaltene Rede, ich glaube, sie ist vom Sophisten Gorgias, wo er beweist, dass die Helena völlig richtig gehandelt hat, die zu der Zeit als die Ursache des Trojanischen Kriegs schwerst angeklagt, unter Anführungszeichen, war. Die schwächere Sache zur stärkeren machen. Das ist sophistische Theorie und das hat nun mit Wahrheit nichts zu tun. Aber die Sache ist doch komplizierter, aber ich kann jetzt nicht auf die Philosophie der Sophisten eingehen. Ich möchte nur sagen, dass schon in der Antike Platon derjenige war, der die Sophisten aufs Schärfste angegriffen hat und die Sophisten haben ihrerseits zurückgeschlagen. So wurden die Philosophen wurde von den Philosophen wie Platon die Rhetorik als eine philosophisch nicht ernstzunehmende Technik gesehen, rednerische Technik, techne, griechisch, während die Rhetoriker ihrerseits gesagt haben, die Philosophen sind bestenfalls ein Propedeutikum, was Einführendes für die Rednerkunst. Dieser Antagonismus zwischen Sophisten und Philosophen schon in Antike, den hat auch nicht einmal der Aristoteles beseitigen können, denn eines ist der Redekunst nie verloren gegangen, die von mir schon genannte Aufgabe der Persuasio, der Überredung oder Überzeugung. Und überreden und überzeugen kann immer auch heißen von Dingen, die nicht wahr sind. Ich kann versuchen, sie von irgendeinem Blödsinn auch zu überzeugen. Hier wäre übrigens jetzt der Ort, über das Verhältnis von Vorlesung und Predigt nachzudenken. Denn auch die Predigt möchte überzeugen, möchte überreden. Auch die Predigt ist Redekunst. Und zwar ausgefeilte Redekunst im kirchlich-theologischen Bereich. Interessant, dass weder die Vorlesung noch die Predigt, die in sehr verschiedener Art persuasiv sein wollen. Ein Missionsprediger wird hoffentlich doch anders agieren als ein Professor, eine Professorin in der Vorlesung. Aber beide sind Redner. Aber interessant ist, dass weder die Predigtkunst, noch so es sie gibt, die Kunst der Vorlesung, Eingang in die Kunst der Rhetorik gefunden hat. In 2000 Jahren Rhetorik-Theorie gibt es keine Theorie der Lehrrede, auch nicht der Predigt, denn die drei Genera der Rede sind festgelegt seit Gorgias, seit den Anfängen. Stehen bei Cicero, stehen im Auctus ad Herennium, stehen bei Quintilian, allen großen Rhetorikern. Und das sind die Gerichtsrede, Genus Judiciale, politische Rede, Genus Deliberativum und die Preisrede, Genus Demonstrativum. Das ist der Kanon der Dinge, über die man redet. Man redet im Parlament, man redet vor Gericht und man hält eine Festrede, wenn irgendwer bedeutender Geburtstag hat. Die redet als Lehrrede, als Vorlesung oder auch die kirchliche Predigt haben nie Eingang gefunden in die Theorie der Rhetorik. Die Frage, warum ist es so? Es gibt so viele Predigten und es hat auch immer schon seit der Antike Vorlesungen gegeben. Aber Sie wissen es, in der platonischen Akademie, Wahrheitssuche oder so, war die Hauptform der geistigen Auseinandersetzung nicht der monologische Unterricht, sondern der Dialog, Kennzeichen der platonische Dialog. Auch die platonische Akademie hat reiche und aufgeschlossene Athener Bürger eingeladen zu Vorträgen und Vorlesungen, Frontalunterricht. Die Hauptform aber des Unterrichts ist seit Platon und der geistigen Auseinandersetzung der Dialog. Und ich behaupte, das ist aber nur eine These, die ich nicht beweisen kann, dass die Vorlesung deshalb nicht in die rhetorische Theorie eingedrungen ist, weil sie ständig Nummer zwei war hinter dem Dialog oder hinter dem Disput oder der Disputatio. Und das ist eine Auseinandersetzung, die wir heute noch in den Studienplänen führen. Soll man mehr Vorlesungen oder mehr Seminare halten? Soll man mehr diskutierend wenn man so will, ausbilden oder durch Frontalunterricht? Und ich denke, die Vorlesung und heute mehr denn je ist in diesem Punkt hat immer eben den Verdacht, des nicht sich auseinandersetzen wollens, des Überredens durch einen Einzelnen, etc., etc. Und da möchte ich Ihnen ein Zitat nicht vorenthalten, weil es mich erheitert hat. In Wikipedia, also in der Datenbank, liest man unter Vorlesung, ich zitiere, oft ist es von den Dozenten in den Vorlesungen heute gewünscht, dass Studenten aufzeigen um Nachfragen zu stellen. Nicht selten sprechen Dozenten die Studierenden heute auch schon unaufgefordert an, um die Aufmerksamkeit in der Vorlesung zu erhöhen. Also könnten Sie mir sagen, das wäre das Motto. Weiter heißt, um dieser Form der Beteiligung zu entgehen, ist zu beobachten, dass viele Studenten sich zunächst möglichst weit hinten im Hörsaal verteilen. Eine Beobachtung, wo man der Datenbank Wikipedia nicht wirklich widersprechen wird. Ich komme zum letzten Kapitel meines Hauptteils, der Vortrag selbst, die Pronunciatio. Ich könnte Sie versuchen jetzt, nach dem, was ich vorher sagte, Sie zu zwingen, jetzt mit mir zu diskutieren. Aber das tue ich nicht, denn ich möchte ja monologisch bleiben, also als Prediger, Anführungszeichen, vor Ihnen zu stehen, weil ich ja über die Vorlesung nachzudenken den Auftrag habe. Alles das, was ich bisher gesagt habe über Rede, Vorlesung, Vortrag, trifft für mündliche und schriftliche Rede im Grunde zu. Eine Rede wird als eine Rede erst, wenn sie aufgeführt wird. Pronunciatio. Wenn die Vorlesung gehalten wird. Und das ist jetzt der letzte Teil. Oder der vorletzte. Denn vor der Pronunciatio, der Aufführung, das, was ich jetzt tue, liegt in der rhetorischen Kunst, ich wiederhole, am Anfang steht die Inventio, dann die Dispositio, dann die Elocutio, Memoria und dann Pronunciatio. Memoria. Und natürlich steht jeder Redner vor dem Problem, soll er die Rede frei halten, soll er sie runterlesen oder auswendig lernen oder irgendeine Mischform wählen. Der Formen gibt es viele. Sie sehen, ich versuche eine Mischform. In einigen Wochen wird Ulrich Wies hier reden vor Ihnen, ein alter Freund. Ich kenne ihn lang genug. Er wird ungefähr einen Straßenbahnfahrer, einen großen Zettel vor sich haben und drei Stichwörter drauf. Das ist dann eine ziemlich freie Rede, die er Ihnen halten wird. Andere lesen völlig herunter. Und es gibt vielleicht auch heute noch Leute, die ihre Vorträge wirklich auswendig lernen, was ich für absurd hielte, aber es ist so. Das, wie schwierig das ist, mag uns noch einmal ein Blick auf Sigmund Freuds Vorlesungen zeigen, denn er teilt uns mit, ich zitiere, dass er seine Vorlesung von 1915-16 über Psychoanalyse improvisiert und unmittelbar nachher niedergeschrieben habe. Wir haben sie ja in der Band 1 der Freud-Ausgabe. Die Vorlesung im kommenden Jahr, 1916-17, habe er während eines Sommeraufenthalts in Salzburg entworfen und im Winter wortgetreu aufgeschrieben und wortgetreu vorgetragen. Hui, hat er sie auswendig gelernt? Nein, er teilt uns selber mit. Ich besaß, sagt Freud damals, noch die Gabe eines phonographischen Gedächtnisses. Scheint ihm später, als er das geschrieben hat, verloren gegangen zu sein. Ich lasse diese Memoria-Frage weg, gehe gleich zur Aufführung selbst. Dafür kennt die Rhetorik also eine Menge von Vorschriften oder Regeln. Ich gebe Ihnen ein Beispiel von Quintilian, einem berühmten Rhetoriklehrer des ersten Jahrhunderts. Zorn kommt nämlich durch gerunzelte, Trauer durch gesenkte, Heiterkeit durch entspannte Augenbrauen zum Ausdruck. Auch im Zusammenhang mit dem Zustimmen oder Ablehnen werden sie gesenkt oder gehoben. Ich weiß nicht, wie das geht. Mit der Nase und den Lippen drücken wir schicklicherweise kaum etwas aus. Obwohl sie gerne benutzt werden, Hohn, Verachtung und Abscheu zu kennzeichnen. Denn sowohl die Nase kraus zu ziehen, wie Horaz sagt, sowie sie zu blähen oder zu bewegen, den Finger heftig an sie zu legen, mit jähem Atemstoß zu schnauben, die Nasenlöcher immer wieder zu spreizen oder auch sie mit der flachen Hand zurückzubiegen, ist unfein. Wie ja auch schon zu häufiges Schneuzen nicht ohne Grund getadelt wird. Also hier haben Sie Vorschriften für Pronunciatio. Ich vertiefe mich nicht mehr weiter in diese Regeln. Ich möchte was Grundsätzlicheres, jetzt gegen das Ende meiner Ausführungen, ansprechen. Auch nicht die Frage, ob man viel fuchteln soll und fließend gestikulieren, wo man bei der Vorlesung, was man auch kann, auf und ab geht, mal gelegentlich runterspringt, um durch die Reihen zu gehen. Alles da. Diese Fragen lasse ich jetzt beiseite. Es geht auch die, aber mir scheint wichtig, jetzt noch das Wesen der Vorlesung ganz kurz in der Gesamtheit zu beleuchten. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das, was wir jetzt in dieser Stunde hier machen, unwiederholbar ist. Wenn ich dasselbe nächste Woche sagen würde, wäre die Situation anders. Eine Vorlesung ist unwiederholbar, wenn man jetzt von der fragwürdigen Technik der E-Vorlesung und ähnlichen Dingen absieht. Das wird als E-Vorlesung, glaube ich, gemacht. Audio, genau, ist auch schon schlecht. Aber ja, es ist eine einmalige Geschichte. Und es besteht, und das hat Konrad Paul Liessmann in seinem Vortrag über die Vorlesung von 1994 sehr gut gesagt, es besteht ein Zusammen, eine Einheit zwischen der Person des Vortragenden und dem Vorgetragenen und ein unmittelbarer Zusammenhang, der die Besonderheiten des Vortragenden und des Vorgetragenen repräsentiert, zeigt. In der Vorlesung, schreibt Konrad Paul Liessmann, präsentiert sich Wissenschaft als individuelles Unternehmen, als ein singulärer, einmaliger Akt, bei dem bewusst auf alle Formen der Gruppenkommunikation verzichtet wird. Und dagegen ist ja zunächst einmal nichts einzuwenden. Ich hätte zumindest nichts einzuwenden, wobei ich in der glücklicheren Position bin, weil ich das Individuum und Sie das Kollektiv jetzt aus der Situation heraus sind. Ein zweiter positiver Aspekt der Vorlesung in diesem Frontalcharakter, in dieser Aufführungssituation, betrifft Ruhe und Dauer. Und ich folge auch hier Konrad Paul Liessmann. In einer Zeit, sagt er, in der das Statement, die Behauptung, die unreflektierte Meinung und die Schlagzeile den öffentlichen Diskurs dominieren, bietet die Vorlesung die Möglichkeit, einen Gedanken über einen längeren Zeitraum, jetzt ist er schon bald länger, ja, ungestört zu entfalten. Zitat Ende. Ungestört denken und sprechen, ohne die Fallstricke des Dialogs, der ständigen Antwort- und Rechtfertigungsverpflichtung, darin liegt für Liessmann der Reiz der Vorlesung und hoffentlich nicht nur der Reiz für den Vortragenden. Ein weiterer positiver Aspekt, und ich erspare Ihnen das entsprechende Freud-Zitat, liegt darin, dass sich vielleicht die Vorlesung mehr als andere Kommunikationsformen am Publikum orientiert, mehr Rücksicht auf Zuhörerinnen und Zuhörer nimmt. Alles in allem ist für Liessmann 1994 die Vorlesung, ich zitiere, vielleicht überhaupt das Medium des großen Zusammenhangs und der Zusammenschau, des Überblicks und der Entfaltung, weniger das Medium der wissenschaftlichen Akribie und des Details, und er fährt fort, damit tritt die Vorlesung aber in die Nähe einer Urform von Poesie, der Erzählung. Jede gelungene Vorlesung ist eine Erzählung von der Geschichte des Geistes, meint Liessmann. Eine Erzählung aber, das wissen die Germanisten, speist sich, und man kann es bei Benjamin im berühmten Erzähler-Essay nachlesen, speist sich nicht aus der Information und der Nachricht, sondern auch aus der Erfahrung. All das ist schön gesagt, schön gedacht, und ich würde das gerne unterschreiben, aber es gibt doch ein Problem bei der ganzen Geschichte. So schön ist es vielleicht doch nicht, so idealistisch, wie Konrad Paul Liessmann das sieht. Und ich bin nun noch am letztes Mal bei der Persuasio, bei der Überredung. Ein Diskurs, und jeder Diskurs und jede Rede ist ein Diskurs, hat mit Macht- und Herrschaftsstrukturen zu tun, und das wäre nun der Ort, über Verhältnis von Diskurs und Macht nachzudenken, über den herrschaftsfreien Diskurs bei Habermas, über die Bestimmung der Diskurse als Wirkung historischer Machtspiele bei Michel Foucault, über kritische Diskursanalyse etwa bei Jürgen Link oder Siegfried Jäger wäre zu handeln. Jenen ist für die viel zu weit führen und zu lang sein. Ich muss also die Praeterizio-Formel einsetzen. Sie entschuldigen, dass ich das jetzt übergehen muss. Ich übergehe es also. Und ich kann mich nur auf weniges beschränken und sagen, Rede ist Macht. Und ein guter Redner übt Macht aus. Überreden und überzeugen, welches Wort Sie auch immer wählen, für Persuasio kann eine politische Rede, kann eine Predigt und das kann eine Vorlesung. Und diese Macht kann eine gefährliche sein. Und heute in der Früh habe ich mir noch gedacht, ob ich Ihnen diese Gefahr, die Sie alle kennen, auch noch plastisch machen soll, durch ein berühmtes Gedicht, das Sie auch alle kennen, nämlich Heldenplatz von Ernst Jandl. Soll ich es vorlesen? Na, ja, doch. Rede macht, und Sie wissen, um welche Rede es sich handelt, 1938. Der ganze Heldenplatz circa versagerte im maschenhaften Männchenmeer, drunter auch Frauen, die ans Maskelknie zu heften heftig sich versuchten, hoffensdick und brüllsten wesentlich. Verwogener Stirnscheitel unterschwang nach Nöten nördlich, kächelte mit zunummender, aufs Bluten feilzer Stimme hinsensen semmertliche Eigenwäscher. Pirsch, döppelte der Gottelbock von Saatz zu Saatz mit hühnigsprenkem Stimmstummel. Balzerig würmelte es im Männchensee und den Weibern ward so pfingstig ums Heil zu mahn, wenn ein Knieänder sie hirschelte. Sie kennen das Gedicht, das scheint mir schon sehr deutlich die Macht von Rhetorik und Rede zu zeigen. Liesmann schätzt in seinem Vortrag und seinem Aufsatz die Gefahr der Überredung, dieser persuasiven, massensuggestiven Überredung gering einzuschätzen und sagt, nicht auszudenken, wie es an unseren hohen Schulen aussehe, wären alle Universitätslehrer begnadete Rhetoriker. Das ist natürlich ein pragmatisches Argument gegen die Gefahr der Redekunst, dass ohnehin die meisten nicht reden können, vor allem in den Hörsälen. Also ich will das im Raum stehen lassen. Es gibt dann noch ein zweites Argument, warum die Rede, die Lehrrede im Hörsaal nach Liesmann nicht gefährlich ist, weil sie ohnehin zur Monotonie neige. Auch das ein pragmatischer Aspekt. Der dritte Aspekt Liesmanns, warum eine Rede im Hörsaal nicht die Gefahr einer politischen Rede haben könne, weil die Rede im Hörsaal eine vernünftige, sachliche, logische, wissenschaftliche zu sein hat. Dieses letzte Argument überzeugt mich nicht ganz. Denn ich behaupte, dass auch die Beispiele, die ich gewählt habe, Freud und Schiller überreden wollen. Schiller möchte die Leute zur Universalgeschichte hinführen und Freud ganz energisch möchte überzeugen, persuasiv sein. Er möchte die Leute für die neue Wissenschaft der Psychoanalyse gewinnen. Das ist Werberede in Reinkultur, diese freudschen Vorlesungen. Und ich gestehe offen, wenn ich eine Rede über den Parzival halten würde, eine Vorlesung nämlich, würde ich alles tun, um sie zu überzeugen, dass Wolfram von Eschenbach der beste Dichter deutscher Zunge ist. Und dass der Wolfram von Eschenbach ein hochmoderner Autor ist und dass sie ohne Wolfram gelesen zu haben keine vollwertigen Germanisten sind. Da würde ich alles dran setzen. Ich meine nur, so objektiv, sachlich, informativ geht's bei uns nicht zu und das ist schon eine einigermaßen große Gefahr. Dieser Gefahr kann man nur begegnen, wie? Indem man an die Hörerinnen und Hörer appelliert, ihr entgegenzutreten. Das einzige Hilfsmittel gegen die Gefahr einer Rede, einer guten Rede, einer guten Vorlesung, einer überzeugenden Vorlesung, ist die Kritikfähigkeit der Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch das hat Liesmann in seinem Aufsatz sehr gut hervorgehoben. Das Hören einer Vorlesung signalisiert eine Bereitschaft zum Empfangen. Das bedeutet nicht, dass solches Hören reflexions- und kritiklos vor sich gehen muss. Im Gegenteil, gerade weil die Vorlesung ihrer Struktur nach ad hoc auch darauf verzichtet, Zustimmung einzufordern, gewährt sie ein Höchstmaß jener Distanz, die Vorbedingung einer Kritik ist. Zitat Ende. Das Problem bleibt aber, dass Sie kritisieren können in einer Vorlesung, aber eo ipso, wann Sie hinausgehen. Und das ist das Entscheidende. Die Vorlesung selbst ist traditionell nicht der Ort der Kritik. Er ist, und so meint es auch Liesmann, der Ort des Nachdenkens, der Ruhe, wo Sie Ihre Kritik anhäufen können, aber rauslassen tun Sie es draußen. Und damit wird die Vorlesung fast in den Charakter einer Theateraufführung gehoben. Man schaut sich den Schiller, die Kabale und Liebe an, denkt sich, so eine blöde Inszenierung, aber darf es nicht sagen. Also das ist schon und ist und bleibt ein Problem der Vorlesung, wo man dann sofort überlegen muss, soll man nicht doch wieder umkippen in den diskursiven Unterricht, der sich von vornherein diese persuasiven Ziele nicht stellt. Ich lasse die Frage offen, weil ich sie selber nicht weiß und wir werden sie in konkreten, in x Studienkommissionen und so immer wieder diskutieren. Vielleicht ist es auch so, dass die Zeit der Vorlesung ohnehin unwiderruflich abgelaufen ist. Vielleicht aber lohnt es sich, sie als ästhetische und inhaltliche Form beizubehalten. Drittens, eine gute Rede muss einen Schluss haben. Ich komme also zum Schluss, zum dritten Teil. Und frage mich erneut, wie gehe ich das an? Soll ich wieder zu Lausbergs furchterregendem Handbuch greifen? Ich denke, es geht für mich heute einfacher. Ich habe bisher über die Vorlesung so geredet, als ob es sich um eine Vorlesungsstunde handeln würde, um einen Vortrag. Die Vorlesung, das wissen alle, ist klar, besteht ja nicht aus einem Einzelvortrag, sondern hat was Zyklisches. Und meine Vorlesung heute ist ja nicht die letzte in der Reihe. Also mache ich das, was üblich ist. Ich schließe die heutige Vorlesung und freue mich, Sie nächste Woche wiederzusehen. Dass dann der andere redet, ist das Kennzeichen der Ringvorlesung. Dankeschön.